das Thema Hauptsache viele Links, sinnlose Texte, ja, und die SEO-Industrie ist oft hingegangen und sagte, guck mal, wir versuchen Lücken in diesen Algorithmen, in den Bewertungen auszunutzen, um vielleicht mal einen Ranking-Vorteil für 6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre zu haben.
Ja.
Genau das Gleiche werden wir jetzt auch haben, oder haben wir jetzt eigentlich schon, nämlich Black Hat-Methoden, weißer Text auf weißem Hintergrund.
Crazy. Googlest du eigentlich noch oder ChatGPTst du schon oder bist du schon am Perplexitin zum Beispiel? Der Wandel auch auf den Smartphones ist gerade sehr, sehr konkret. Wir haben 2 Apps, die sind die Hauptprotagonisten. TikTok in Kombination mit ChatGPT, Perplexity, vielleicht noch da in Gemini. Aber das Hauptmuster ist TikTok und ChatGPT. Und hier sprechen wir über die neue Ära der KI-getriebenen Suche oder halt auch Antwort, die uns aufbereitet wird. Google hat extrem darauf reagiert, erst mit den KI-Zusammenfassungen, AI-Overviews, und hat jetzt den KI-Modus veröffentlicht. Wie kann ich als Unternehmen in den Antworten der KI stattfinden? Darum soll es heute gehen. Die Branche einigt sich auf den Begriff Generative Engine Optimization und genauso einige ich mich darauf, dass ich mich freue, Alexander Holl, Gründer und Geschäftsführer der 29 Watt begrüßen zu dürfen. Fantastisch, dass du da bist. Aber für alle, die ich frecherweise noch nicht kenne, wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust? Gerade Geo.
Also ich habe ja irgendwann vor über 30 Jahren angefangen, mich mit neuen Themen zu beschäftigen. Das war damals das Thema Internet. Dann kam das Thema Suche, war dann im Jahr 2000 bei Alta Vista. Ein paar ältere kennen die vielleicht doch. War die große Suchmaschine vor der Google-Zeit und dann 5,5 Jahre bei Yahoo, als das auch noch eine sehr große, bekannte Firma war. Und dann eben irgendwann die 121 Watt gegründet und hat immer so eine starke Passion in Richtung SEO gehabt. Dann gefolgt auch von Data und gerade die Kombination mochte ich auch immer gerne, SEO und Data. Und dann kam ja irgendwann so für uns, also für mich persönlich 2021, so diese KI-Themen rein und dann mit mehr Dimension ab Ende 2022. Ja, und dann Überraschungen so, ich glaube irgendwann letztes Jahr, ging das los dann mit Perplexity und ChatGPT und dachte mir, ach, das ist eine perfekte Kombination, auch in meinem Interesse,
ja,
zwischen diesen eigentlich, sage ich mal vorsichtig, klassischen SEO-Themen und den KI-Themen, die ja hier so ein bisschen zusammenkommen.
Wenn wir uns dem Ganzen mal mit so einem didaktischen roten Faden nähern wollen, ich denke mal, wir sollten erstmal klar für uns definieren, bis wo reicht eigentlich SEO? Ist ja auch eh verrückt, dass man schon vom klassischen SEO spricht. Und wo fängt eigentlich Geo, Generative Engine Optimization, an? Wie gehst du so in deine Trainings zum Beispiel rein, um das zu differenzieren?
Ja, also ich glaube, so SEO ist ja eigentlich für die meisten erstmal geläufig, wobei vielleicht auch immer schon mal so ein bisschen limitiert dargestellt, weil für die meisten fairerweise, auch für uns, ne, Patrick, hat SEO immer meistens diesen sofort diesen Google-Aspekt, ne?
Also total.
Die Frage ist, wie optimiere ich für Google? Ne? SEO, wenn man es ein bisschen breiter fassen würde, wäre ja aber eigentlich so Search Engine Optimization und das könnte auch genauso YouTube heißen, das könnte genauso Bing heißen.
Voll.
Und deswegen bis zum gewissen Punkt, und das ist ja auch draußen so die Definition, wenn ich sage, naja, diese KI-Suchen, das ist ja auch irgendwie SEO. Ja, das heißt ja also, wie tauche ich jetzt in den KI-Suchen auf? Ich glaube aber, so der fundamentale Unterschied, den wir haben, und wenn wir so ein bisschen definitorisch reingehen, dann war ja trotzdem das Ziel in der SEO in der Regel der Klick und dann vielleicht die Konversion. Und das ist tatsächlich ja vorbei, dieser Klick ist vorbei und wir haben ja maximal eine Impression. Und damit entfallen ganz viele Dinge, die wir eigentlich so früher klassisch im Marketing, im Digitalmarketing gehabt haben, in der Messbarkeit, in der Attribution. Also das hat, glaube ich, schon viele Konsequenzen zur Folge. Deswegen gehe ich eigentlich immer so hin und sag, weil am Ende ist es vielleicht ein Inhalt, aber wir haben mindestens schon mal 2 sehr unterschiedliche Systeme und auch sehr unterschiedliche Möglichkeiten, dann später das Ganze zu messen auf Erfolg.
Ja, total. Wobei wir ja auch im Online-Marketing schon geprägt sind, auch durch Kanäle wie Social Media zum Beispiel, wo es ja dann erstmal um indirekte Berührungspunkte mit unserem Angebot geht. Aber im besten Fall ist ja trotzdem eine messbare, entsprechende Auswirkung auf die Verwendungs- oder Kaufwahrscheinlichkeit unserer Angebote dann zum Beispiel.
Ja, genau. Also dieses ich glaube, das hat, also ich habe ja eigentlich, bin ich ja so im Marketing in den 90er Jahren sozialisiert worden. Und da war es eigentlich, hat man auch immer eigentlich das Problem, dass es wahnsinnig kompliziert war, den Erfolg, den wir später hatten, auf bestimmte Maßnahmen zurückzuführen.
Total. Ne?
Sprich, wenn wir auf einer Messe waren, wussten wir auch nicht so ganz genau, boah, was hat denn das jetzt tatsächlich langfristig an Sales gebracht? Und da habe ich so das Gefühl, da gehen wir so ein bisschen zurück, weil wir möglicherweise halt Nutzer und Nutzerinnen haben, die eben eine Abfrage starten, zum Beispiel in den AI-Overviews und da eigentlich ihre Antwort finden und wir zitiert werden, aber keinen Klick bekommen und ja später gar nicht sagen können, ach, der jetzt, hat er oder sie gekauft, weil wir da aufgetaucht sind. Also so ein Thema, was mich immer umtreibt, ist so ein bisschen das Thema Attribution, aber das würde ich jetzt mal trotzdem erstmal ganz nach hinten packen, weil erstmal müssen wir uns ja ein bisschen mit beschäftigen. Wie funktioniert denn das Ganze, was die Zielrichtung und wie optimiere ich, bevor wir dann vielleicht mit so einer Erfolgsmessung starten?
Unbedingt. Und genau, wo ist auch euch eine wichtige Frage? Ich simuliere jetzt einfach mal, ich bin Mittelständler, biete Arbeitsschutzbekleidung an und habe einfach festgestellt, dass ich halt in den Antworten noch gar nicht so richtig präsent bin. Das heißt, das Thema Geo ist für mich jetzt einmal ein Thema geworden. Wo würdest du das jetzt bei mir im Unternehmen verorten? Also wer ist jetzt für das Thema verantwortlich? Ist es wieder diese eine Person? Ist es interdisziplinär? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich glaube, und das ist jetzt, wir sind ja alle noch relativ neu in diesem Bereich.
Total.
Und da gilt jetzt nicht irgendwie sagen, aus 100 Best Practices, die wir realisiert haben, das haben wir gelernt, ne? Oder aus 100 Geo-Projekten, das wäre ja falsch. Aber also ich glaube, wir hätten, SEO war auch schon eigentlich eine interdisziplinäre, ein interdisziplinärer Kanal. Das hat eigentlich immer sehr viel auch mit Brand und PR und Linkbuilding von mir aus zu tun gehabt, aber im positiven Sinn mit guten Inhalten und all diesen Aspekten. Und ich glaube, das ist jetzt auch fundamental die Aufgabe in der Geo, vielleicht sogar noch ein bisschen umfassender. Und deswegen würde ich immer schon mal sagen, das ist jetzt nicht so, ach, guck mal, da gibt's den SEO, der macht jetzt auch Geo, sondern das ist eine wirklich interdisziplinäre Aufgabe, wo man vielleicht als Unternehmen hingeht und sagt, was sind denn eigentlich die 2 bis 3 großen Themen, für die ich da überhaupt mal da draußen als Firma stehe? Ja? Und das erstmal zu identifizieren, und das ist ja kein SEO-Thema, sondern es ist ja eigentlich ein generelles Thema. Und eine Ableitung könnte dann sein, sagen, wie realisieren wir das zum Beispiel in dem Bereich Generative Engine Optimization?
Verstanden. Also bedeutet für mich, ich habe ja jetzt ganz unterschiedliche Berufsfelder, die ich mit meiner Arbeitsschutzbekleidung ausstatten kann und dass ich jetzt dort erstmal schaue, wie kann ich jetzt auch internes Wissen, interne Daten nutzen, um das gezielt in den Antworten zu platzieren?
Ja, also ich glaube so, der erste Schritt, den ich immer mal machen würde, und zwar wirklich so ganz pragmatisch, den würde ich auch in Perplexity in der Regel machen, weil die ganz gut offenlegen, was eigentlich da im Hintergrund bei so KI-Suchen passiert.
Ja.
Ich würde mal hingehen mit so einer Mechanik, wie zum Beispiel, ich suche die von mir aus 7 besten Anbieter zu meinem Produkt.
Verstehe.
Und einfach mal zu überprüfen, was passiert. Und nicht, dass das jetzt bei ChatGPT identisch ist und bei vielleicht bei den AI-Overviews, aber es gibt so Muster, die man sehen würde. Und ich würde mir erstmal angucken und sagen, nach was für ein Prinzip, also wie legt sich so ein Perplexity die Aufgabe hier zurecht, was haben die für Anforderungen und wie wählen die Quellen aus? Und das Schöne eben bei Perplexity ist, dass die da sehr transparent sind. Da würde ich wirklich als kleinen Tipp, es gibt ja unten, gibt es so diese kleine Deep Research Funktion. Ja, also nochmal ganz kurz, ihr gebt einfach ein, ich suche die 7 besten Anbieter zu meinem Produkt, mache diesen Deep Research und wenn der ausgeführt ist, kann man oben nochmal hingehen und da steht sowas wie Steps. Ja, und wenn ich das zum Beispiel jetzt bei uns mal so überprüfe, ich suche die 7 besten Anbieter zu Online-Marketing-Seminaren, ne, dann taucht da zum Beispiel auf und so erklärt sich dann Perplexity selber die Aufgabe und sagt, okay, ich muss nach vertrauenswürdigen Seminaranbietern suchen, die am besten noch zertifiziert sind. Und aus dem, wie sich so eine KI-Suche das Problem zurechtlegt, lernt man unglaublich viel, was eigentlich die Anforderungen in der Optimierung sind.
Also generell ist es lohnenswert, dann dort einfach mal in den gängigsten Sprachmodellen mal so eine Abfrage zu tätigen. Im besten Fall ohne Vorbelastung. Also in Sachen Memory.
Ja. Also natürlich hast du enorm Probleme, wenn du jetzt in diese KI-Suchen gehst, weil die ja inzwischen einerseits den Kontext verstehen und sagen, ah, guck mal, der Patrick sitzt in Hamburg, der Alexander in München und schon können die Ergebnisse anders sein. Ne? Das wäre so Kontext. Ja. Aber mindestens mal in ChatGPT und in Perplexity gibt's diese Memories, die natürlich dann das verändern können. Ja, also bei Memory heißt dann, ChatGPT hat sich gemerkt, Alexander ist Geschäftsführer der 121 genau. Watt nach den besten Online-Marketing-Seminaren. Und weil die KIs ja nett sind, sage ich, ich glaube, ich präsentiere mal die 121 Watt.
Das ja, total.
Sicher. Ja, also da muss man mal ein bisschen aufpassen. Deswegen gibt's ja da draußen auch so eine gewisse Tool-Landschaft. Aber trotzdem, glaube ich, um jetzt nicht sofort in einem ersten Schritt total akademisch mit allen Herausforderungen ranzugehen, es ist trotzdem hilfreich, einfach mal eben nach dieser Systematik diese Abfrage zu machen und dann zu sehen, welche Ergebnisse kommen da, wie hat sich so eine KI das Ganze zurechtgelegt, um das zu beantworten und was könnte ich daraus lernen.
Und genau dazu hätte ich jetzt auch den nächsten Punkt, weil ich habe das jetzt gerade mal parallel durchgespielt und gesagt, ich suche die besten 7 Anbieter zur Arbeitsschutzbekleidung. Und wenn ich jetzt deinen Tipp befolge und habe das bei Perplexity mal ausgeklappt oder auch, wenn man mal auf Nachdenken bei ChatGPT zum Beispiel drückt, sieht man die einzelnen Denkprozesse. Aber ich sehe hier auch, es wurden weitere Suchen durchgeführt. Nämlich zum Beispiel Berufsbekleidung Online-Shop Deutschland, was ich so gar nicht gepromptet habe. Oder Arbeitsschutzbekleidung Händler Deutschland. Ergibt ja unglaublich Sinn für eine bessere Antwort. Aber was sehe ich jetzt hier gerade? Was sind das für Bestandteile?
Genau, also was man sieht, und das ist ja eigentlich so ein neuer Begriff, eine neue Terminologie, mit der wir uns ein bisschen auseinandersetzen müssen. Das heißt ja dann Query Fanout. Das heißt, diese KIs machen ja folgenden Prozess. Die sagen, okay, der Nutzer hat eine Abfrage gestellt und der hat vielleicht nicht alle Aspekte explizit genannt, aber ich versuche mal in einem ersten Schritt zu interpretieren, was sowas heißen kann wie die 7 Besten. Ja? Also wie beweise ich, dass das die 7 Besten sind? Ja? Und was ist dann, was diese Tools dann machen, ist so ein sogenannter Query Fanout. Mhm. Also das heißt, das legt sich dann so synthetische Suchabfragen zurecht. Und die können dann zum Beispiel heißen, bei, nehmen wir mal sowas ran, ich suche wasserfeste Trail-Running-Schuhe.
Ja.
Dann sagt das Tool, okay, vielleicht sollte ich auch mal in so eine Bedeutung von Gore-Tex, weil ich habe festgestellt, dass wasserdicht ist sehr eng an Gore-Tex. Ja, also sucht, sagt, okay, ich suche mal die 7 besten Gore-Tex-Schuhe aus, ne? Und versucht einfach das, was der Nutzer reingegeben hat, zu interpretieren und den Suchraum, wenn man das so möchte, zu erweitern.
Aber letztendlich ja auch wieder das nächste Argument, SEO und Geo sind dann dort tatsächlich dann nochmal unterschiedlich zu betrachten, kleine Synergie, aber letztendlich sehe ich das ja so raus, das ist so eine Art Keywording 2.0. Also wenn ich jetzt meinen Auftritt optimieren möchte, sollte ich ja auch diese Query Fanouts, diese aufgefächerten Datenabfragen, auch in meinem Content mit abbilden.
Also ich glaube, es hat 2 Dimensionen.
Ja.
Du solltest es, glaube ich, in deinem Content abbilden. Ich glaube aber, was diese Tools ja suchen, und da kommt so wieder so ein Konzept rein, das kennen wir eigentlich in der SEO, das heißt EAT, das steht ja so für Experience, Expertise, Authority und Trustworthiness. Und ich glaube, eigentlich steckt dahinter, dass diese Tools sagen, Mensch, wer ist denn wirklich glaubwürdig zu dieser gesamten Thematik? Und nicht einfach so wie, ich glaube aber, das ist auch eher so ein SEO aus dem Jahr 2010, welche URL ist relevant zu diesem Keyword?
Ne? Verstehe.
Sondern wirklich, welcher Anbieter hat mir eigentlich bewiesen, dass er da echte Expertise und Autorität hat? Ja, und ich mache das mal an so einem Beispiel bei uns fest. Also zum Beispiel so eine KI, und das wissen wir, und auch Google, glaubt uns, dass wir relevant sind zum Thema Seminare. Nicht, weil wir ein Seminar haben, sondern weil die halt über Jahre festgestellt haben, sagen, oh krass, guck mal, die haben jetzt irgendwie, was auch immer, 70, 80 Seminare mit dem Schwerpunkt auf Digitalmarketing. Und das glauben die uns. Ja. Und, ich glaube, das ist eben so einer der ganz wichtigen Aspekte, um heute das richtig gut zu machen, dass man für sich als Firma eben sagt, was sind denn eigentlich vielleicht meine 3, 4 Themenschwerpunkte, zu dem ich da draußen auch eine Autorität aufbauen möchte.
Ja? Verstehe.
Was immer heißt, vielleicht um das noch zu ergänzen, es sind nicht 10 oder 12 oder 15, weil das wäre auch so, wenn ich sage, Patrick, wozu bist du Experte? Ja, zu Bio, zu Data, zu TikTok, ne? Dann würde, wenn du dann 10 beliebige Digitalmarketing-Quellen zählst, dann würden die auch sagen, Patrick, ich weiß nicht, ob ich das glaube, ne? Aber wenn man vielleicht sagt, ja, es ist SEO, Data, Geo, dann ist das glaubwürdig und das muss man halt dann nur beweisen.
Und dieses Beweisen, wo findet das statt? Also man hat ja einmal sozusagen die Entität, wie ich mich halt auch wirklich im besten Fall, ne, klar und spitz positioniere. Und was du jetzt ansprichst, ist die Evidenz, also die Beweisführung, dass nicht nur Owned Media sagt, das biete ich an, sondern wahrscheinlich ja auch andere, ne, Drittmedien das bestätigen. Wo findet das statt? Also gibt es da ein Muster, welche Quellen dort besonders von der KI präferiert werden?
Ja, also ich wäre immer so ein bisschen vorsichtig, was ja alle so diskutieren, ne? So,
ja,
ey, alle auf Reddit sein.
Genau.
Ja, so, genau. Also, das finde ich aber, das ist ein bisschen unterkomplex, ne? Weil das würde ja so heißen, Reddit ist jetzt die einzige Quelle, wenn ihr da seid, dann ist das mit Geo gemacht. Guck mal jetzt, und ich muss immer an Beispielen festmachen. Schaut man sich das in unserem Umfeld an, ist Reddit total uninteressant. Sondern was die KI macht, wenn man jetzt sagt, was sind die 7 besten oder 10 besten Anbieter, sagen die, okay, um das zu verstehen, muss ich wissen, welche Experten da sprechen. Ja, und das kann ja auch bei Wettbewerbern sein. Und dann gucken die sich beispielsweise Konferenzseiten an. Ergo müssen wir auf Konferenzen sprechen, damit wir als Experten und Expertinnen gelten. Dann muss ich gucken, welche Erfahrungen Menschen bisher mit einem Anbieter hatten. Ja, also sagen, okay, wo schaue ich das nach? Auf Reddit? Nein, sondern eher sagen, ich gucke mir mal Google-Bewertungen an, ich gucke mir was an wie Proven Expert, Trustpilot, Kursfinder. Ja. Das mag aber bei dem Thema Arbeitsschutz total anders aussehen, wo sich hier die KI Vertrauen, also Evidenz herholt.
Voll.
Aber ich glaube, das große Thema heißt immer Trust, nämlich wie beweise ich auch das, was hier die, also oder wie beweist sich die KI selber das eigentlich, dass sie diesem Anbieter vertrauen kann?
Jetzt waren wir ja gerade per Manufaktur in Perplexity oder ChatGPT unterwegs und haben mal so eine Abfrage getätigt, ne, mit den 7 besten Anbietern. Da sehe ich ja auch die Quellen. Wie siehst du da gerade die Entwicklung auf dem Toolmarkt? Gibt es da eine Abkürzung, dass ich halt genau dieses Muster erkennen kann? Also es gibt ja jetzt so Anbieter wie RankScale, Peak AI oder natürlich Sistrix hat auch genauso wie SEMrush geantwortet, mit eigenen KI-Modulen, mit denen ich arbeiten kann. Was zeigst du da in den Trainings? Kann ich da irgendwie relativ schnell so eine Art Muster abfragen, welche Quellen für mein jeweiliges B2B oder auch E-Commerce-Schicksal relevant sind?
Ja, also ich glaube, ich würde jetzt vom Vorgehen, also muss man erstmal bei diesen Tools ein bisschen einordnen, was die eigentlich machen. Ja, und wenn man sich jetzt die genannten ansieht, dann gibt es auch noch ein paar andere. Hier aus Deutschland, Quaro, glaube ich, ja. Ja.
Ja.
Jetzt die einsetzen auf sogenannte synthetische Daten, um jetzt erstmal so eine Sichtbarkeit festzumachen und sagen beispielsweise, wie sichtbar ist denn jetzt adidas.de? Und das ist so dieser Sistrix-Ansatz, zu sagen, ich habe jetzt beispielsweise hier 10 Millionen Prompts und die stelle ich und versuche da eben so eine Art AI-Sichtbarkeitsindex festzumachen. Der basiert eben auf synthetischen Daten. Das heißt, das hat sich Sistrix selber überlegt, was könnten so...
Richtiger Punkt. Genau, vielleicht sollten wir da auch schon mal aufräumen, weil so wie SEO ja Meister drin war, Halbwissen zu verbreiten, ist es bei Geo natürlich auch so. Bedeutet, was auf jeden Fall Fakt ist, es gibt gerade nicht die Möglichkeit, die gestellten Prompts auf den Plattformen irgendwie über Reverse Engineering herauszufinden, sondern das sind halt wirklich, ne, synthetische Daten, die jetzt aufgesetzt werden und abgefragt werden.
Genau, und das ist sozusagen, das war die Ausgangsthese, nehme ich mal an, bei Sistrix sagen, so gehen wir vor.
Genau.
Das haben wir früher schon in der SEO gemacht. Da haben wir uns dann eben hier 1 Million Keywords rausgesucht, die abgefragt und daraus bauen wir so einen Sichtbarkeitsindex. Ja, und das ist ähnlich, dass es jetzt eben so einen AI Visibility Index gibt, ne, aber basiert immer auf synthetischen Abfragen. Und es ist natürlich auch so ein bisschen eine Blackbox, weil keiner weiß ganz genau, ob Menschen das wirklich so.
Eben, genau.
Ja, dann gibt es den zweiten Ansatz, der heißt eher so Projektdaten. Das heißt, ich als Unternehmen gehe hin und sage, ich glaube, das ist das, was meine, wie meine Nutzer nach mir suchen, mich abfragen.
Ja, verstehe.
Ja, ich lege an und definiere vielleicht ein paar Wettbewerber dazu und gucke mir dann an, wie sich hier die Sichtbarkeit entwickelt. Die basiert aber dann auf dem, was ich mir überlegt habe. Und dann gibt's noch so einen dritten Ansatz, glaube ich, wenn ich den mal so komplettiere. Der dritte Ansatz heißt, wir versuchen, so wie SimilarWeb das macht und so macht es SEMrush, sagen, wir haben so eine Prompt-Datenbank, weil wir Verlaufsdaten von Nutzern, die zugestimmt haben, da haben wir einfach mitprotokolliert, was die für Prompts eingeben. Und damit kann man sich so ein bisschen inspirieren lassen, was könnte denn in meinem Thema relevant sein.
Ja.
Unfairerweise, Patrick, gibt es noch einen vierten Ansatz, den macht RankScale, dass man sagt, ich habe ein Thema, ja, beispielsweise Arbeitsschutz, das gibt man ein und dann versucht es, so das Ganze reverse zu engineeren und sagen, wie könnten denn andere passende, relevante Abfragen dazu aussehen. Das sind so eigentlich so vier unterschiedliche Ansätze und ich glaube, man muss sich immer überlegen, und das ist echt schwierig gerade, was will ich eigentlich und wofür brauche ich welches Tool?
Ja, also die Frage ist ja, ich meine, die KI arbeitet ja auch, Attention is all you need. Das heißt, die längste W-Fragen-Fragestellung ist ja letztendlich wieder komprimierbar auf den Bedarf, wer ist der beste Anbieter in Sachen Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutz zum Beispiel, oder? Also alles, was davor, danach passiert in dieser Phrase, in diesem Prompt, wird ja eh runtergedrosselt, oder?
Genau, also ich, das, also was diese KIs meiner Meinung nach unglaublich gut können, ist, dass sie Semantik, also Wortbedeutung können, ja. Also das heißt, also wenn du eine Frage stellst, dass sie sagen, okay, ist ein bisschen wirr gemacht, Alexander oder Patrick, was du da gestellt hast, aber ich glaube, ich weiß schon, was du wolltest und ich dampfe das zusammen auf das, was ich denke. Genau. Das können wirklich unglaublich gut. Ja, wie zum Beispiel in unserem Umfeld, sowas wie Weiterbildung und Seminar und Kurs und Schulung. Sagen die, komm, am Ende ist das da, der
deswegen,
möchte lernen. Ja. So, und das steckt sozusagen als Kernwortbedeutung dahinter. Und das macht aber ein bisschen auch die Problematik aus, glaube ich, sowohl bei diesen synthetischen Daten als auch den Projektdaten, dass man jetzt meiner Meinung nach nicht so akademisch rangehen sollte und sagt, ja, ich muss jetzt genau die Abfrage finden, die ein Nutzer gesucht hat, um auf uns zu kommen, weil wir sind alle wahrscheinlich extrem individuell, wie sie so Abfragen machen. Und es gab ja mal bei Google, das zitiere ich immer ganz gern, früher haben die gesagt, ja, wir haben pro Tag so 10-15% aller Suchen.
Ja.
Die haben wir noch nie davor gesehen. Ja. Und der Rest hat sich wiederholt. Und ich glaube heute, wenn jetzt ChatGPT und Perplexity und die anderen Tools das analysieren würden, würden die sagen, 98% aller Abfragen haben wir so noch nie davor gesehen.
Total.
Also müssen wir das auf irgendwie den Kern zurück identifizieren und sagen, die sieben besten, die sieben allerbesten Anbieter ist immer eigentlich die gleiche Wortbedeutung, sagen, tauche ich dann da auch auf.
Mm, ja, mega. Wenn wir jetzt reingehen, ich meine, aus sich dann so die SEO-Historie anschaut, hieß es am Anfang, Backlinks sind alles, Content ist egal, hat sich erheblich gewandelt. Genauso steckt jetzt halt auch ne, die KI mit ihrer entsprechenden Algorithmik oder entsprechenden Interpretation in den Kinderschuhen. Wo siehst du gerade den Fokus? Also wenn wir uns jetzt unsere Arbeitskleidungsseite anschauen, setze ich den Fokus erstmal auf die Evidenz, dass andere sagen, ja, das stimmt. Oder habe ich den Fokus erstmal auf die eigenen einzelnen Content-Ebenen bei meiner Seite selber?
Also ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Also
okay.
Ich glaube, ich muss das parallel rangehen, weil, also ich müsste mir erstmal angucken und sagen, lass mal den eigenen Inhalt ansehen. Und gibt es immer so zwei Aspekte, nämlich, ich glaube, du hast ein bisschen anders gesagt, ich würde sagen, so Glaubwürdigkeit. Ne?
Ja.
Und Extrahierbarkeit, also wie gut kann ich das auch verwenden, was drin steht? Ja, also kleines Beispiel, was die KIs halt mögen, weil die halt natürlich auch eine gewisse Anatomie haben, sind halt vielleicht so Antworten in 40, 50 Wörtern. Wenn ich also einen Artikel schreibe zum Thema, was ist Geo? und so würde ich das typischerweise machen, und dann würde ich wahrscheinlich auf 200 bis 300 Wörtern das Ganze hier mal erklären, dann würde die KI sagen, ja, das ist zwar total gut, aber es ist echt schwer für mich extrahierbar, zusammenfassbar. Ich hätte es lieber, wenn ich es von vornherein so auf 40, 50 Wörter schon mal habe. Ne? Und das wäre so die Extrahierbarkeit. Ne? Also wie gut kann ich, und zwar einzelne Passagen aus einer Seite extrahieren und verstehen und aufbereiten. Und Glaubwürdigkeit ist dieser zweite Aspekt. Ich glaube, du hast den Evidenz genannt, oder?
Ja, genau. Ja. Ja.
Ich würde jetzt Glaubwürdigkeit eher so in dieser EAT-Logik nennen, aber es ist egal.
Total.
Das heißt dann immer so Trust. Und Trust hat da wahrscheinlich so zwei Dimensionen mindestens mal, nämlich einerseits sowas wie Faktentreue.
Ja.
Was ja so eine KI macht, sagt, okay, ich habe hier ganz viele Suchabfragen, ich habe mir ganz viele Quellen angesehen. So, ja, komisch. Also hier steht irgendwie, der Eiffelturm wurde 1868.
Ah, verstehe.
1868 erstellt. Hier steht er 1869. Achso, und bitte alle, die jetzt zuhören, ich habe keine Ahnung, wann der Eiffelturm erbaut wurde. Ich war jetzt total geraten, ja?
Ja, ja.
So, aber weil die ja natürlich verschiedene Quellen ansehen, ist natürlich auch so diese externe Faktentreue schon mal wichtig, und sagen, oh, okay, dem kann ich vertrauen. Es ist aber auch, glaube ich, eine interne Geschichte. Alle, die sich mit SEO beschäftigt haben, wissen ja, man kann einerseits natürlich die sichtbaren Inhalte aufbauen, aber es gibt ja meistens eher für die Maschine und sichtbare, für den Menschen nicht sichtbare Inhalte, das heißt ja Schema.
Ja.
Ja. Und es ist total doof für so Systeme, wenn zum Beispiel bei uns beim Seminar im sichtbaren Bereich steht 995 und in einer Schemaauszeichnung 1295.
Ah, verstehe. Ja.
Einfach Dinge wahnsinnig konsistent machen und extrahierbar machen, um damit zur Glaubwürdigkeit zu führen.
Du hast ja jetzt auch die einzelnen Passagen angesprochen und dass die KI ja auch eher, bevor sie einen Schachtelsatz auseinander nimmt und das auch über einen ganzen Absatz hinweg, eher halt in diesen einzelnen Passagen gerne arbeitet und interpretiert. Wie gehe ich da an eine Analyse ran? Also sofort, wenn ich jetzt auf meiner Seite sehe, ich habe sozusagen einen Klotz Content ohne irgendeine Struktur, ohne Design, habe ich schon eine klare Bringschuld. Weil ich musste gerade schmunzeln, weil was du gerade angesprochen hast, war ja eine Disziplin, die wir schon angegangen sind, als die Featured Snippets aufkamen. Dass wir irgendwie versucht waren, so kleine Passagen zu definieren. So too long didn't read, ne? So
genau.
TLDR-E-Sektionen.
Ja.
Genau.
Ja. Ja. Genau, also das ist eigentlich viele Dinge, über die wir natürlich reden, sind jetzt nicht unbedingt für jemand, der sehr lange schon SEO macht, so krass, das ist ja total neu, sondern dieses Thema kurze, knappe Antworten. Das gab es eben genauso, wie du sagtest, unter dem Aspekt Featured Snippets. Ich glaube, die Besonderheit ist vielleicht aber nochmal, dass wir ja, wenn wir mal so einen ganzen Artikel haben, dass sich eine KI eben ansieht und sagt, oh, guck mal, die sind wahnsinnig gut in der Definition, aber im How-To sind sie nicht so gut, das hole ich mir jetzt woanders. Ja? Also das heißt, die KI auf der einen URL sagt, das fand ich super gelöst, die haben eine tolle Definition geschrieben.
Ja.
Haben sie dann so eine Frage und so einen Trigger, wie geht's zum Beispiel, ist so ein klassischer Trigger für, okay, da muss jetzt ein How-To kommen. Ja? Mhm. Das ist schlecht gelöst, das holen sich die auf einer anderen URL und da glaube ich, würde ich immer hingehen und sagen, wie ist denn eigentlich die Abfolge, die Menschen normalerweise haben, wenn sie sich eine Frage stellen? Und wenn die zum Beispiel sowas eingeben wie, was ist SEO, wollen die sagen für, okay, ich möchte mal erstmal eine Definition haben. Dann brauche ich die wichtigsten Aspekte. Ja, und das ist schön so eine Aufzählung. Ja, und dann ist vielleicht, wie gehe ich am besten da ran? Und dann ist eine Checklisten-Sortierung vielleicht ganz sinnvoll. Und dann kommen noch ein paar offene Fragen. Also beendet man auch mit ein paar Fragen. Ne? Und ich glaube, wenn man hier wieder so ein bisschen an den Nutzer denkt, in so einer bestimmten dann macht man das auch für die KIs nicht ganz falsch.
Ich habe gerade so den Gedanken, kann ich nicht hier auch einfach mal die KI selber zu befragen? Also bedeutet, ich sage, du hast hier meine URL für meine Informationsextraktion durch. Also was sind die wichtigsten Informationen aus dieser URL? Kann man auch so vorgehen, um so ein bisschen das gespiegelt zu bekommen?
Also ich glaube, so, das ist ja das eigentlich das total Faszinierende. Ist, also auf der einen Seite ist das wirklich eine Riesenherausforderung auf eine gewisse Art und Weise, weil doch viele Dinge wir zwar in der SEO schon länger kennen, aber vielleicht nicht immer umgesetzt haben. Und ist der Punkt, um zu sagen, Mensch, lass uns mal richtig Geo machen. Damit machen wir wahrscheinlich auch richtig SEO. Da sehe ich überhaupt gar keinen Widerspruch. Ja. Aber es ist trotzdem, wenn man jetzt über Begrifflichkeiten, Query, Fanout, Entitäten, Embeddings, Vektorräume, dann steht man doch ein bisschen da und sagt, okay, ich dachte, Title H1, Description, so, das war doch so mein Rüstzeug. Ja? Also es ist aber das Gute ist, und jetzt komme ich auf die gute Seite, wir haben ja auch alle KI als unseren Buddy, der uns so ein bisschen helfen kann, genau diese sehr aufwendigen Analysen zu machen, indem man zum Beispiel ganz simpel sagt, pass auf, du bist jetzt mein extrem erfahrener Geo-Manager, Managerin mit tiefe Expertise in der Content-Analyse und Optimierung.
Ja, perfekt. Ja.
Bitte richte dich nach den 7 Best Practices, gute Struktur etc., was wir gerade besprochen haben, und analysiere diese URL und gib mir 5 konkrete Optimierungsvorschläge. So, das habe ich jetzt mal so als Prompt.
Ja, klar.
Also wer da Interesse hat, fragt mich einfach über LinkedIn an. Ich schicke euch dann mal so einen ersten einfachen Analyse-Prompt mal zu.
Fantastisch, ja.
Aber sowas kann natürlich total helfen. Was natürlich immer wichtig ist, ist trotzdem sehr kritisch zu überprüfen, was die KI sagt. Aber trotzdem ist es unglaublich hilfreich, jetzt die KI zu verwenden, um für die KI zu optimieren.
Ja, absolut. Also vielen Dank für die Inspiration. Wir haben ja jetzt sozusagen schon mal so ein bisschen diese ersten Begrifflichkeiten geklärt. Was ja oft bei dieser Passagenoptimierung auch taucht, ist der Begriff Chunk oder auch noch kleiner gedacht die Nuggets. Kannst du einmal da für uns Aufklärungsarbeit leisten, wie das zu verstehen ist?
Ja, also das eigentlich geht das ja auf etwas zurück, was glaube ich aus dem Jahr 2020 kommt. Da sagte Google das erste Mal, wir indexieren nicht mehr ganze URLs, sondern Passagen. Ne? Und das nannte sich dann, glaube ich, der Passage-Indexing-Update. Und eigentlich ist das, was die KIs inzwischen wahnsinnig gern haben. Das heißt, sie kriegen eine Abfrage, sie recherchieren die Quellen und versuchen dann ja diese Antwort zu geben und bestücken die aber aus einzelnen Chunks, aus einzelnen Passagen, die sie auf verschiedenen Seiten gefunden haben, um eine gesamte Antwort zu geben. Ja? Und die Chunks sind eigentlich die Passagen, und wenn man es jetzt einfach sieht, dann kennt das jeder noch aus der guten alten Struktur, dass ich eben vielleicht mein Hauptthema mit der H1 habe, und ein Chunk ist halt einfach eine gut strukturierte H2 mit vielleicht einer Frage, die irgendwie Sinn macht, und einer guten und relevanten Antwort und vielleicht auch noch mit 1-2 wirklich verlässlichen Quellen, die einfach zeigen, dass derjenige, der hier Autor und Autorin ist, auch wirklich eine Ahnung davon hat.
Bedeutet für mich halt, dass ich halt wirklich reingehen muss, das Thema Content Design, aber halt auch, weil wir kommen ja jetzt auch wieder, und das wäre jetzt meine nächste Frage, in meiner letzten SEO-Strategie für diese Arbeitsschutzbekleidung, ich simuliere gerade das Unternehmen, wurde mir immer gesagt, ich muss Pillar-Pages bauen. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil, wo ich nicht auf den Punkt komme. Also letztendlich 12 Meter hohe Content-Seiten, die ja dann für Google einzahlen sollten.
Ja, also genau. Ich glaube, ich habe selber sowas geschrieben mal, ein Was ist SEO-Artikel irgendwann, den habe ich das erste Mal, glaube ich, 2018 geschrieben und habe den selber mit dieser Analyse mal durchlaufen lassen bei der KI, also mit dem Prompt, den ich gerade so beschrieben habe.
Ach, cool.
Artikel ist aber eher ein SEO-Handbuch, bestehend aus 100 Absätzen oder so. Also das war sozusagen fairerweise suboptimal. Aber ich glaube, was vielleicht interessant ist vom gedanklichen Ansatz, ist, dass man nicht von oben nach unten denkt und sagt, guck mal, ich habe Pillar-Page oder Hub-Pages, und Spoke, aber einen zentralen Artikel, der dann auf eben Unterartikel verlinkt. Ne? Man könnte das Ganze ja auch vielleicht ein bisschen anders denken und sagen, ich denke mal jetzt erstmal von dem einzelnen Chunk aus und versuche aus den verschiedenen Chunks, die sie ergeben, daraus eben vielleicht einzelne URLs zu bilden und sagen, ah, ich glaube, das könnte ich hier, diese Aspekte könnte ich hier zusammenfassen und das könnte ich hier zusammenfassen und dann nochmal übergeordnet zu denken. Das ist eine Technik, wenn man so möchte, die kommt eigentlich so ein bisschen aus dem Webdesign.
Ja.
Die meisten fangen ja eben oben an und sagen, ah, ich mache mal jetzt so eine schöne Navigation, was sind die Hauptpunkte und dann kommen so die Unterpunkte und merkt, das klappt nie. Und so eine andere Technik ist sozusagen von unten anzufangen und sagen, ich steige mal bei den Chunks ein, bei den Fragen, die sich Nutzer stellen, die sie gern beantwortet hätten und überlege mir dann, wie baue ich hier eine Struktur auf, die besteht vielleicht aus meinen Spoke-Pages und dann einer Hub-Page.
Ja.
Ja, also der umgekehrte Weg. Denken vom Chunk zum Topic zu denken dann auch.
Und wenn wir uns jetzt genau anschauen bei der Geostrategie, wir haben uns jetzt sozusagen dem Content gewidmet und jetzt haben wir sozusagen den anderen Part, der auch sinnvoll ergänzt, wie du meintest, ne? Das sind dann die externen Signale, kennen wir dann im SEO, sprechen wir von Off-Page gleich Backlinks. Hallo. Was ist da der Gedankenshift rüber zu Geo?
Also ich glaube, da kommen wir wieder auf die, hier mal so eine Abfrage bei Perplexity im Deep Research und da die
Steps
sehen. Man sieht unglaublich gut, wenn man das mal im Detail analysiert, was genau passend zu dieser Abfrage recherchiert wird. Ja? Ich habe mal auf Trustpilot nachgeguckt, auf Proven Expert. Ich habe die Google-Bewertung angesehen.
Ja.
Ich war mal auf der SEO.com und auf der SMX-Seite. Ja, wenn man jetzt mal so in unserem Umfeld, dann muss ich, glaube ich, gar nicht so kompliziert über so Backlink-Strategien nachdenken und sagen, von welcher Domain könnte ich, sondern sage, okay, es macht scheinbar Sinn, auf Konferenzen zu sprechen. Ist vielleicht jetzt auch keine Überraschung, aber wir haben ja oft das Thema so Backlinks auch, glaube ich, so ein bisschen akademisch, ja, wie hoch ist die Domain Authority, ne? Ja. Aber hier sieht man ja wirklich sehr genau, welche Quellen werden zitiert und da würde ich mal wahrscheinlich über meine 3, 4, 5 wichtigsten Produkte so eine Erstanalyse machen und dann vielleicht ein bisschen kondensieren, was ist denn da vielleicht in der besonderen Häufung an Quellen vor und das mir überlegen, wie ich da reinkomme. Ne? Und kleines Beispiel dazu, weil es uns auch betroffen hat. Wir sind total überzeugt, dass dieser Trust unglaublich wichtig ist, nicht nur für die KI-Suchen, sondern natürlich auch für die Nutzer und Nutzerinnen. Und aber wir waren nicht bei Proven Expert dabei. So, passiert halt, ne?
Ja.
Die hat gesagt, ich gucke mir das an und dann haben wir, aber am nächsten Tag sind wir sofort hingegangen, haben dort einen Account eröffnet, um zu sagen, guck mal, es langt vielleicht nicht nur auf 2 Bewertungsplattformen, sondern auf den 5 wichtigsten Bewertungsplattformen präsent zu sein. Ne? Schadet uns das in der SEO? Ganz sicher auch nicht. Ne? Schadet uns das allgemein? Auch nicht. Also das heißt, wir haben eigentlich aus der KI-Suche gelernt, wie wir eigentlich unser Unternehmen optimieren.
Bedeutet dann für mich, es geht dann halt auch eben nicht um diese harte physische Verlinkung, sondern es reicht auch die Nennung, also die Menschen sozusagen, dass ich im richtigen Kontext genannt werde. Plus natürlich, was du jetzt auch als Beispiel reingebracht hast, sind die Review-Plattformen.
Ja, also ich glaube, dass jetzt, Achtung, da bin ich jetzt ein bisschen in den Thesen, aber
ja.
Was die KI-Suchen nicht, glaube ich, machen, ist das, was Google mal mit PageRank angefangen hat und mit Verlinkung und daraus sich den Trust zu ergründen, sondern was die meiner Meinung nach machen, ist, dass sie unglaublich gut Semantik, also Wortbedeutung und Wortumgebung beurteilen können und sagen, ah, guck mal, ich habe hier die 121 Watt mit der Wortumgebung von mir aus SEO, Data, KI, Geo. Ja?
Mhm.
Ich habe hier eine Nennung der 121 Watt und ich habe die Wortumgebung Geo etc. und das passt. Ne? Also ich glaube nicht, dass sie den harten Link bewerten, sondern dass sie das semantische Umfeld bewerten. Und deswegen ist es auch vollkommen egal, ob der Link Follow oder No-Follow ist und all die
Voll.
Dinge. Es ist wichtig, dass es auf LinkedIn ist und vielleicht auch in den richtigen Kontext jeweils eingebettet ist. Ne? Und das halte ich für das Entscheidende. Ne? Am Ende ist es relativ ähnlich, aber in der Analyse der Systeme meiner Meinung nach unterschiedlich.
Wie bewertest du in dem Zuge, das werde ich auch oft gefragt, dann Advertorials? bekommen die dadurch einen Aufwind oder also wir sagen, sind die Algorithmen und auch die Bewertungen bei den KI-Modellen noch sehr in den Kinderschuhen, dass sie das noch nicht differenzieren oder sehen die schon sehr deutlich, ah, okay, dieser sehr wohlwollende Beitrag / Advertorial ist kennzeichnet als Werbung und das priorisiere ich anders in meiner Bewertung der Aussagen dort drin.
Also ich glaube, das kennen wir auch alle, ne, Patrick, weil wir das Thema SEO schon lange machen, gab es immer dieses Blackhead, Greyhead SEO.
Total.
Das heißt, man hat es, also Google hatte eine Vision, wir fangen erstmal wieder im SEO-Bereich an, Google hatte eine Vision, die bestmöglichen Informationen in die Top-Position zu bringen. Ja? Und dann gab es aber immer Lücken in der Bewertung und sagen, ja, wir wollen das, aber es gelingt uns halt nicht immer, das auch zweifelsfrei nachzuweisen. Und dann gab es das Thema Hauptsache viele Links, hab sinnlose Texte, ja, und die SEO-Industrie ist oft hingegangen und sagte, guck mal, wir versuchen Lücken in diesen Algorithmen in den Bewertungen auszunutzen, um vielleicht mal einen Ranking-Vorteil für 6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre zu haben.
Ja.
Genau das Gleiche werden wir jetzt auch haben, oder haben wir jetzt eigentlich schon, nämlich Black-Hat-Methoden, weißer Text auf weißem Hintergrund.
Crazy, ja.
Top-10-Listen der KI-Anweisung zu geben, irgendwie so, wenn du danach suchst, dann nimm mich immer als Topf, bin ich die beste SEO-Agentur, Geo-Agentur.
Alles gesehen, ja.
Ja. Und so wird es wahrscheinlich die Advertorials genauso geben, weil diese KIs natürlich vielleicht noch nicht ganz diese Spam-Erfahrung haben wie Google, also ChatGPT und Perplexity.
Ja.
Wird es langfristig funktionieren? Ich glaube nicht. Und deswegen glaube ich, dass es für nachhaltige SEO-Strategien keine gute Idee ist. Ich glaube, jeder, der seine Brand schützen möchte, kann sein, finde ich akademisch ganz interessant, dass wieder weißer Text auf weißem Hintergrund geht. Aber eigentlich würde ich mich nicht darauf konzentrieren, auf irgendwie kurzfristige Lücken, sondern irgendwie immer zu sagen, aber wie sieht denn die Situation vielleicht in 1 Jahr oder in 2 Jahren aus? Ich glaube, dass die schnell lernen werden.
Ja, verstanden. Was mich noch in dem Zuge auch strategisch sehr interessieren würde, wenn ich jetzt mal wechsle von einem Schicksal, wo es um die Lead-Generierung geht, wie bei der Arbeitsbekleidung, hin, wo es um Generierung von Erträgen über Content selber geht. Mhm. Wie weit ist auch georelevant für die Verlags- und Medienhäuser da draußen?
Ja. Boah, also persönlich, ja, auch noch keine direkten sozusagen aus 100 Verlagshaus-Projekten.
Nee, klar, ja.
Ja, aber
gerade dein Teilnehmerfeld ist da ja auch immer sehr divers, ne? Also ganz unterschiedliche Typen und Branchen, die daran teilnehmen, ne?
Ja. Also wenn, und das habe ich jetzt so in so 2, 3 Workshop-Seminaren gehabt, also wenn man sagen würde, hey, das ist eine Riesenchance für uns alle. Das ist toll, was das endlich, dass wir endlich die KI-Suche haben, dann müsste man sagen, nein, das stimmt einfach, glaube ich, nicht. Ne? Es ist für alle, die Content produziert haben, eine Bedrohung, weil auch wir Artikel geschrieben haben und die KI verarbeitet das und stellt das eben in einem neuen Kontext, vielleicht auch im neuen Format zur Verfügung. Und im Maximalfall, ist ja der Maximalfall, kriegen wir eine Impression. Und innerhalb dieses AI-Overviews gibt es 1% Klickrate. Also sehr unwahrscheinlich.
Wahnsinn. Ja.
Zu uns verirrt. Und deswegen glaube ich, alle, die am stärksten betroffen waren alle, die sehr informational unterwegs waren, was ja halt in der Regel jetzt Content-Portale sind. Das zweite ist, ich glaube, alle, die stark betroffen waren, die jahrelang auf uns SEOs gehört haben auch. Ja. Weil wir sind ja zu allen großen Content-Portalen hin und sagen, Mensch, wir müssen mal unbedingt Evergreen-Inhalte bauen. Ja?
Total.
Was ist Online-Marketing? Was ist SEO? Warum braucht man Arbeitsschutzbekleidung?
Ja? Total, ja.
Genau die, die am stärksten betroffen sind. Und umgekehrt aber heißt wahrscheinlich auf der einen Seite so ein Thema News ist wahrscheinlich interessant.
Ja.
Ich glaube, das Zweite, was auch zu hoher Sichtbarkeit und zu hohen Zitationen führt, ist, wenn jemand sagt, ich habe einen guten Artikel und habe vielleicht auch echte eigene Daten, also echte eigene Fakten und eigene Statistiken. Und ich glaube, dass so dieses Thema Direct, also dass Leute sagen, ich gehe auf diese Content-Plattform, weil die echt für was stehen, wo ich echt gute Inhalte habe und nicht einfach so einen simplen informationalen Inhalt habe, dass die eine Chance haben. Aber wer, ne, sehe ich schwierig, wer jetzt irgendwie sagt, ach, ich habe mal in meinem gesamten Umfeld die gesamte Definitorik mal abgegrast, was ist Online-Marketing, um Klicks zu generieren, damit jemand dann auf eine Werbung klickt, halte ich für kompliziert.
Ja, total. Also ich muss sagen, Xander, super spannend auf deine Perspektive, auch sehr fachlich fundiert. Und ich bin halt wirklich gespannt auf die Muster, die wir so erfahren werden in den kommenden Geo-Trainings, auch bei uns. Da werden wir auch ja ganz unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungswerte kennenlernen. Und ich freue mich da auch, Unternehmen begleiten zu dürfen, um genau dieser Herausforderung gerecht zu werden, weil deswegen auch diese eigennützige Frage, weil ich ja auch Verlagshäuser zum Beispiel begleite, ist es halt spannend zu beobachten, wie zumindest auch Abo-Produkte dann dort in der Antwort erscheinen können zum Beispiel. Also es muss ja einfach eine weitere Aufwertung der Angebote geben müssen oder Mini-Assets, Mini-Tools, die man anbietet, um halt dann halt nicht nur die Impression, sondern halt auch den Klick zu haben. So, ne? Also ein Case, man spricht ja immer, ne, auch bei der Google Search Konsole von diesem Krokodilsmaul, was aufgeht mit der Kluft zwischen Klicks und Impressionen. Und da ist dann so ein Case bei mir, da geht es um einen Wolle-Online-Shop. Und die haben dann bei ihrem Content-Marketing halt Strickanleitungen. Alle Leute gehen trotzdem rauf, weil sie erst dort via Download die finale Strickanleitung bekommen. Das ist Content, aber mit einer entsprechenden Schranke auch dazu vorgelegt zum Beispiel dann. Also unglaublich spannend zu beobachten und ich freue mich für diesen sehr klaren Blick. Wie würdest du jetzt vorgehen oder auch in den Trainings rund um Geo bei der 120 Watt? Was sind dann so die konkreten ersten Schritte, die du empfehlst, mal so zum Abschluss abgefragt?
Ja, also ich glaube, ich habe dir ja schon so ein bisschen skizziert, wie ich vorgehen würde. Erstmal wirklich anzufangen mit mir mal zu überlegen, was sind meine 5 bis 10 Top-Produkte, die man in Perplexity, ganz bewusst in Perplexity abzufragen, mal zu sehen, was da kommt, sich gegebenenfalls durch KI ein bisschen unterstützen zu lassen, sagen, ich habe mal so einen 1.0-Plan und sag, gehe mal so ein bisschen mit einer Konkretisierung ran, hole mir meine Top-10 Artikel von mir aus und versuche die mal erstmal ein bisschen ready zu machen. Ich glaube, das Zweite ist aber, die Unternehmen werden sich gerade fragen und sagen, da passiert gerade was.
Ja.
Liebe SEOs, wie reagieren wir drauf? Das heißt, ich glaube, auch für unsere Branche heißt es, wir müssen Antworten haben, ne, sagen, also abseits von 10 Contents, ne, die wir optimieren, sagen, wie ist denn so eine Perspektive in 2 bis 3 Jahren? Wo haben wir Relevanz? Und vielleicht heißt das einfach, wir, so hatte es, glaube ich, mal Mike King hatte das mal gesagt, ein amerikanischer SEO, der sagte, wir müssen jetzt alle mehr so Relevance Engineers werden. Das heißt also, wir müssen schauen, dass wir für ein Thema relevant sind. Das heißt also, indem ich mal so meine ersten Inhalte optimiert habe, würde ich jetzt eigentlich eher strategisch und nicht ganz so technisch rangehen und sagen, lass uns mal bei uns diskutieren, was sind vielleicht unsere 3 bis 5 Top-Themen. Wie können wir die positionieren da draußen?
Ja.
Ja. Und das aber sehr konsequent zu machen und nicht mehr einfach sagen, ich habe da jetzt Google oder eine KI-Suche, sondern sagen, wir positionieren ein Thema und das Thema kann aber sich abspielen bei Google, das kann sich in so einem AI-Overview abspielen, das kann sich bei LinkedIn abspielen und es geht eher eigentlich um so eine Gesamtheit, sagen, wie kriege ich eine Glaubwürdigkeit für ein bestimmtes Thema und wie beweise ich das eben über das Thema Trust, ja, und wirklich das strategisch eher ranzugehen und nicht so techie und operativ. So sehr das auch immer sicher auch irgendwann ein technisches Thema ist, aber ich glaube, es ist viel so strategisches Thema. Und der dritte Tipp wäre, jetzt auch diese Chance zu nutzen, weil die Awareness vom Gefühl ist in Unternehmen gerade riesig. Wir haben irgendwie alle bekommen, oh Gott, die Klicks sind weg. Ja, und die Metrik, die wir vielleicht fälschlicherweise auch über Jahre kommuniziert haben, die geht gerade runter. Ergo gibt es auch bei höheren Ebenen ein bisschen Alarmstimmung und sagt, okay, da passiert was. Wo ist unsere Antwort?
Ja. Ja.
Das aber sozusagen im Positiven zu nutzen und sagen, lass uns das doch jetzt mal richtig angehen, so wie wir SEO schon vielleicht hätten immer angehen sollen.
Touché.
Als Vehikel auch ein bisschen zu nehmen. Unternehmen verändern sich immer, wenn es so eine Krise gibt und die Krise haben wir mindestens mal über den Klickverlust.
Ich muss sagen, ich bin wieder inspirierter und schlauer als zuvor, Xander. Vielen, vielen Dank für den. War ja trotzdem sehr pragmatisch operativer Input. Und ich glaube, im besten Fall, wir werden ja auch über ein Device konsumiert, dass man parallel die Hände frei hat und direkt seinen Prompt ausprobiert in Sachen Perplexity und Rückwärts-Engineering. Auch, wie gesagt, kontaktiert unbedingt Xander für diesen Prompt, für die Analyse eurer bestehenden Inhalte, was da so für Feedback kommt. Und das Schöne ist ja auch, das ist halt eben nicht das Xander, das Patrick-Feedback, sondern wirklich datengetrieben, mal ein analytischer Blick auf den bestehenden Content. Von daher vielen, vielen Dank. Und was ich ganz wichtig finde, man kann sich ja natürlich in dem Thema verrennen, sondern dass man es wirklich mal so angeht, wie du es gerade aufgezeigt hast, mit so einer ersten entsprechenden Audit-Variante, um den Status quo auch im Vergleich zum Wettbewerb natürlich mal festzustellen. Ihr Lieben, wenn ihr das ganze Thema weiter verfolgen wollt und natürlich auch die anderen didaktischen Insights von Xander nachhören wollt, dann folgt uns doch auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder wir sehen uns natürlich auch auf dem 120 Watt YouTube-Kanal und nutzt auch auf allen genannten Plattformen unbedingt die Kommentare, um halt auch hier weitere Fragen, Thesen, Anekdoten loszuwerden. Und wir freuen uns auf jeden Fall, Xander, dich auch bei der Reise begleiten zu dürfen, was das Thema Geo angeht. Auch dazu natürlich die Trainings, die du zusammen mit Adin anbietest, unbedingt mal vorbeischauen und gönnen. Und während ich hier abmoderiere, Xander, hast du dir bestimmt schon die abschließenden Worte zurechtgelegt. Von meiner Seite aus schon mal ganz, ganz lieben Dank.
So, und jetzt habe ich die letzten Worte wie immer, richtig, ne? So, und wir gehen ja so in, ich glaube, so in das Jahresende wieder rein. Und ich glaube, das. Ich habe noch kein Abschlusswort. Patrick, ich muss gerade überlegen, aber wir können ja schneiden, richtig?
Ich habe gerade geklippt. Hey, Grüße gehen raus an den Schnitt.
Genau. So, was mache ich denn? Davor habe ich so schöne Abschlussworte gehabt, ne? Dass ich sagte, es ist, glaube ich, ein strategisches Thema. Was nehmen wir denn jetzt? Ich muss ja noch mal überlegen, was machen wir denn jetzt? Okay, ich habe was, ja?
Ja, sehr gut.
Okay. Ich lege dann einfach los.
Einfach reinstarten, ja.
Ja. Ja, Mensch, es ist immer toll, so nochmal die letzten Worte zu haben. Und ich glaube, so ein Aspekt, der war für mich 2025 extrem interessant. Ja, wir haben die Riesenherausforderung mit diesen neuen Themen. Aber wir haben auch die Tools an der Hand, mit KI uns extrem helfen zu lassen, sowohl in der Analyse, in der Optimierung, als auch vielleicht im Auditing. Und ich glaube, das Wichtigste ist nicht Perfektion, sondern einfach auch mal machen dann.
Sagt Alexander Heul beim 121 Watt Podcast.